Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Uncas Gernecker und ich begrüße heute den Arzt und Ernährungsmediziner Nils Schulz-Rotenberg. Hallo Nils.
Hallo Uncas, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch, dass du hier bist und wir beide wollen uns, wollen mal so einen Überblick über das ganze Thema uns nochmal verschaffen. Was ist wirklich wichtig? Wie gehe ich vor? Welche Reihenfolge? Was muss man beachten, um nochmal so ein bisschen einfach den ganzen Gesamtzusammenhang sozusagen zu sehen, um nicht die Orientierung in den einzelnen Disziplinen und Einzelaspekten auch zu verlieren. Bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich nochmal kurz ein bisschen vorstellen.
Ja, mein Name ist Nils Schulz-Rotenberg. Ich bin von der Ausbildung her Facharzt für Allgemeinmedizin und mit der Zusatzbezeichnung Sport- und Ernährungsmedizin. Und mein Schwerpunkt ist eigentlich seit ungefähr 20 Jahren die Ernährungsmedizin und im weiteren Sinne Gesundheitsmedizin, Lebensstilmedizin. Also die Idee ist, Menschen zu helfen, gesund zu bleiben, wieder gesund zu werden. Nicht immer nur mit Medikamenten, sondern mehr mit Prävention, mit gesunden Gewohnheiten. Ich habe vor 20 Jahren deswegen schon in der Klinik angefangen, Ernährungskurse zu geben und aufzubauen, Gesundheitsseminare viele gemacht und so weiter. Und das mache ich auch heutzutage noch. Also ich habe einmal eine klassische Arztpraxis hier in Hamburg, wo ich so die klassische 1:1 Beratung mache. Und parallel machen wir eben Gesundheitsseminare, Kurse, Ernährungskurse, Gesundheitskurse und auch online. Online-Kurs haben wir daraus auch gebaut. Ja, immer mit der Idee, Hilfe zur Selbsthilfe. Letztendlich wissen wir ja, dass ein Großteil der Erkrankungen lebensstilbedingt sind, ernährungsbedingt sind. Das sind ja die sogenannten Zivilisationserkrankungen. Ne? Und da kann man viel für sich tun in jeder Situation, in jedem Lebensalter. Und da ist heutzutage dein Thema, das Thema, ne, Entgiftung, auch ein ganz wichtiger Faktor natürlich geworden. Die ganze Umweltmedizin, die funktionelle Medizin ist ja heutzutage so ein Schwerpunktthema, wenn man Prävention macht.
Ja, wie ist denn aus deiner Erfahrung heraus, welche Bedeutung spielt das Thema toxische Belastung, das Thema Entgiftung eigentlich in der Praxis?
Also ich glaube, dass es in der klassischen Medizin, wenn ich so an meine Ausbildung denke als Hausarzt, als Allgemeinmediziner, dass es da noch viel zu wenig vorkommt. Es spielt in der klassischen Ausbildung kaum eine Rolle. Es ist in der normalen Tätigkeit, also wenn ich jetzt als normaler Kassenhausarzt tätig bin, spielt es eher eine sehr untergeordnete Rolle, was einmal vielleicht mit der mangelnden Ausbildung zu tun hat, was vor allen Dingen aber auch ein Problem ist, weil einfach dieser Zeitdruck so enorm ist und der klassische Arzt kaum Kapazitäten hat für solche Themen, weil wir da natürlich uns mit Dingen beschäftigen, da reicht die 8 Minuten Medizin einfach nicht. Ne? Und da haben wir sozusagen von mehreren Seiten Probleme. Aus meiner Sicht ist es so, vielen Patienten ist es nicht bewusst, dieses Thema. Oder sie denken, Detox ist irgendwie, ich kaufe mir irgendwelche Detox-Socken und dann ist das Detox so ungefähr. Ne? Also auf der einen Seite haben wir da so dieses Pseudo-Detox oder Detox als neues Wellness, so als Marketingbegriff, ne, missbraucht. Bei den Medizinern haben wir teilweise die Situation, dass sie sagen, das ist alles Unsinn, unser Körper entgiftet alles von alleine und da gibt es keine Probleme. Und irgendwo, der Patient steht dann irgendwo vielleicht dazwischen, sodass ich glaube, das darf noch viel, viel mehr ins Bewusstsein kommen. Und ich erlebe es so, dass immer mehr, ja, auch natürlich gerade die Kollegen, die ganzheitlich arbeiten, die auch komplementärmedizinisch arbeiten, dass man sich immer mehr auch trifft auf Umweltmedizinerfortbildungen, ne? Auf entsprechenden Weiterbildungen, weil es heutzutage eigentlich ein Riesenthema ist. Genau, und es wird natürlich in Zukunft immer mehr zunehmen noch an Bedeutung.
Ja, also ganz wichtig, was du gesagt hast, die 7 Tage Detox-Kur aus dem Drogeriemarkt oder die Socken, wie du gesagt hast, die Socken kenne ich noch nicht.
Ja, da gibt es alle Pflaster, habe ich neulich gesehen, ne? Gibt es auch Detox-Pflaster.
Jetzt ernsthaft, gibt es wirklich Socken?
Ja, gibt es, ist ja alles, ne?
Okay. Ja, alles, was man verkaufen kann, wird auch verkauft. Das Verkaufbare wird verkauft. Ja, also das ist natürlich Quatsch in dem Sinne, dass man nicht sich jahrzehntelang vergiften kann und dann innerhalb von ein paar Tagen irgendwie in einer Kur oder einer Fastenkur oder ein paar Smoothies oder einem grünen Saft oder irgendwas in der Lage ist, Giftstoffe aus dem Gewebe, aus dem Bindegewebe, aus dem Fettgewebe, aus den Knochen rauszuholen. Das ist selbst mit den tollsten Kunstgriffen gar nicht so einfach, auch überhaupt an die Zelle, in die Zelle zu kommen, die Blut-Gehirn-Schranke zu überwinden. Da braucht es schon Zeit und Geduld und auch Geschick. Wir haben ja heutzutage einen großen Anstieg an überhaupt an Krankheiten, chronischen Krankheiten. Ja. Früher gab es ja gar keine chronischen Krankheiten. Vor 30, 40 Jahren, das sagen alle älteren Mediziner auch, da wurde man nicht geschult in chronischen Krankheiten, die gab es nicht. Man hatte einen Infekt gehabt und danach war der wieder weg. Ja. Eine Entzündung, die war dann da und danach war sie wieder weg. Und heutzutage ist fast alles chronisch, weil die Belastung einfach so stark angestiegen sind in allen Bereichen. Ja. Unser Lebensstil so unnatürlich geworden ist, in allen Bereichen, dass sich das einfach, dass das zu einer Situation führt, wo wir einfach so eine starke Belastung haben, dass wir einfach chronisch krank sind und die Zahlen sprechen ja für sich. Ja. Allein die neurodegenerativen Krankheiten schießen in die Luft. Wir haben da wirklich exponentielles Wachstum und das ist ein sehr bedrohliches Wachstum. Ja. Das heißt, die Bedeutung von Entgiftung wird natürlich immer wichtiger als eine Maßnahme. Ja. Ist natürlich nicht das Einzige, was man machen sollte. Wie gesagt, da spielen viele Dinge mit rein. Aber wie geht man denn jetzt eigentlich, wie geht man an das Ganze ran? Also wenn ich von der Autoanamnese, sage ich mal, bis zur Lösung.
Ja, also ich glaube, der erste Schritt zur Veränderung ist ja immer Bewusstsein. Ne? Und ich glaube, das, was du ja auch oft sagst, wir müssen uns, glaube ich, klar machen heutzutage, dieses Thema Entgiftung, Detox im wohlverstandenen Sinne ist eine Art Grundpflege, ist eine Art Grunddisziplin. Also so wie, glaube ich, die meisten grob wissen, Schlaf ist nicht verhandelbar. Ne? Bewegung, wer sich nicht 30 Minuten bewegt, ist im biologischen Ausnahmezustand so. Ich brauche Nahrung und Energie, sonst kann ich nicht überleben. Und genauso, denke ich, kann man heutzutage sagen, ich brauche ein gewisses Maß an Entgiftung, sowohl prophylaktisch als dann auch therapeutisch vielleicht, um klar zu kommen, beziehungsweise um gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, was ich bisher wahrnehme, das ist vielen noch nicht so bewusst einfach. Ne? Also ich glaube, damit geht es los. Die klassische Situation ist so, einer meiner Schwerpunkte ist ja die Überprüfung der Ernährung. Wir machen sehr ausführlich Nährstoffanalysen, Mikronährstoffe, Omega-3, Vitamin D. Ich messe seit 2006 bei allen meinen Patienten sowas wie Omega-3 und Vitamin D. Das ist für uns Standard. Und dann machen wir zum Beispiel oft ein bisschen Schwermetallanalysen mit, so als Screening-Test. Und dann sieht man oft, guck mal, Quecksilber, Arsen zum Beispiel deutlich erhöht. Und das ist dann für viele das erste Mal, dass sie irgendwie mit diesen Dingen zu tun haben. Und dann sehen sie, denken sie, Mensch, ich ernähre mich doch gesund. Also die meisten, die zu mir kommen, sage ich mal, sind schon gesundheitsbewusste Menschen, sonst geht man nicht zum Ernährungsmediziner. So, und die sagen dann, wie kann das denn sein? Ich ernähre mich doch so gesund. Wo kommen denn jetzt diese Belastungen her? So, und dann ist erstmal so ein gewisses Bewusstsein da oder dann kann man anfangen, sich mal Gedanken zu machen. So, und dann haben wir die Schwermetalle als einen Punkt. Wir haben aber heutzutage natürlich massiv viele Gifte. Wir haben die Weichmacher, wir haben die andere Schadstoffe. Also ich denke so, der erste Schritt ist ja immer die Prävention, die Vorbeugung. Ne? Nicht warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist, sondern Vorbeugung. Und dazu gehört, seinen Lebensstil möglichst so zu gestalten, dass man einigermaßen giftarm lebt. Und jetzt ist die Frage, ob wir nochmal so ein paar Aspekte ansprechen. Ne? Vieles kommt ja in deinem Kongress dann auch vor. Da geht es los, denke ich, mit der Nahrung. Wir haben heutzutage wir haben ja auch so ein Dilemma als Ernährungsberater, als Ernährungsmediziner. Da haben wir ein Lebensmittel wie Fisch, ursprünglich gesund, wertvolles Eiweiß, wertvolle Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D, theoretisch alles gut. Eigentlich heutzutage sagen viele Entgiftungsspezialisten, kann man gar nicht mehr empfehlen, ne, weil es so hoch belastet ist.
Ja, wie ist da deine Position dazu?
Ja, also wir haben zum Beispiel eine Untersuchung hier in Hamburg begleitet. Man hat 10 Lachsproben in Hamburger Supermärkten eingekauft.
Und hat Lachs? Normalen Lachs, nicht Wildlachs?
Nee, da war Wildlachs dabei, da war Biolachs dabei und No-Name-Produkte. Okay. Und das wurde in einem Labor chemisch analysiert. Und das ist jetzt ja so die beste Ansatz. Keine Spekulation, keine Verschwörung, sondern chemische Analyse. Ergebnis war, alle Lachsproben waren hochbelastet. Entweder mit Etoxiquin oder mit PCB, hochkrebserregend, weltweit verboten ist da drin, und oder mit Quecksilber. Also wirklich alle Sorten waren belastet. Und wenn man sich das anguckt, und dazu gibt es ja auch gute Stellungnahmen von Toxikologen, die sagen, Fisch ist eigentlich mit das giftigste Lebensmittel, was man heutzutage bekommen kann. Und das ist ein Klassiker. Wir sehen dann Patienten, die essen regelmäßig Fisch, weil es eben immer heißt, Fisch ist gesund. Die haben trotzdem einen Omega-3-Mangel und haben eine Schwermetallbelastung. Also wirklich genau das, was ich nicht gebrauchen kann.
Eine Los-Los-Los-Situation.
Ganz genau. So. Und das natürlich erstmal, also es ist erstmal bitter irgendwo, weil da denkt man, die Menschen sagen, ja Mensch, ich denke jetzt Fisch ist gut und ich habe gehört, nicht mehr so viel Fleisch, mehr Fisch. So, also trotzdem Omega-3-Mangel und eine Schwermetallvergiftung. Also der Lachs, wissen wir ja aus Untersuchungen, die Omega-3-Gehalt hat abgenommen. Gleichzeitig hat der Schwermetallgehalt zugenommen deutlich. Und PCB ist ja nochmal ein Thema für sich, Mikroplastik ist nochmal ein Thema für sich. So, also ich sehe es von daher sehr kritisch. Wir versuchen manchmal so einen Kompromiss zu machen, dass wir sagen, nicht die Raubfische am Ende der Nahrungskette, ne, sondern mehr die kleineren Fische, aber über kurz oder lang, ne, wir haben eine Grundrauschen, eine Grundverschmutzung sozusagen, da kommt man ja nicht mehr dran vorbei. Ne? Also von daher sehe ich es leider, muss man sagen, leider sehe ich den Fisch eher kritisch. Ne? Gerade für, und da muss man natürlich wieder unterscheiden, und das wäre der nächste Aspekt, wir alle haben ja eine unterschiedliche Genetik. Und wir gucken heutzutage ja immer häufiger uns auch die genetische Ausstattung an. Und dann sehen wir einfach, viele Menschen haben eine genetische Entgiftungsschwäche. Das kann man messen, das machen die Humangenetiker. Und wenn ich so eine genetische Entgiftungsschwäche habe, dann muss ich einfach besonders aufpassen. So, und es gibt bestimmte Enzyme, sind das ja, die diese Entgiftung steuern. So bestimmte, ne, hast du ja auch angesprochen, GST und so weiter, Enzyme. Da gibt es bestimmte Systeme, da hat jeder zweite von uns eine genetische Entgiftungsschwäche, also angeboren. Und manche haben dann 3 oder 4 Schwächen. Und wenn so jemand dann viel belasteten Fisch isst oder vielleicht noch einen Job hat, wo er mit Giftstoffen zu tun hat. Ne? Wir haben Patienten, die arbeiten in der chemischen Industrie, wissen natürlich ihre genetische Situation nicht. Das sind dann die Patienten, da haben wir mit Mitte 30 eine Berufsunfähigkeit, ein Chronik-Fatigue-Syndrom, also wirklich schwerste Erkrankungen, auch bei jungen Menschen. Wenn man das dann aber im Nachhinein alles aufdröselt und alles auseinandernimmt, dann kann man das auch sehr gut erklären. Ne? Die Genetik ist geschwächt, dann kommt die Epigenetik, dann kommt der Lebensstil, der dazu nicht passt. So, also wir waren beim Thema Ernährung, ne, dass man einfach gucken
muss. Genau, wir sind noch beim Thema Giftstoffe vermeiden, Vorbeugung.
Genau, also da haben wir die Ernährung, dann haben wir das große Thema Wasser, ne, was ihr ja auch thematisiert. Da haben wir jetzt in so einer Stadt wie Hamburg, haben wir einfach viele Altbauten noch, wo wir immer wieder noch Bleibelastungen sehen. Auch nicht immer bekannt, kann man ja leicht mal messen, kann man leicht überprüfen, kann man leicht abstellen. Wasser als Lebensmittel Nummer 1 darf sauber sein, darf von guter Qualität sein. Ne? So, damit geht es schon los. Ich habe in der Studenten-WG hier gelebt in Hamburg. Ich hatte das Thema Wasser auch nicht auf dem Schirm. Wir haben irgendwann mal aus Spaß so eine Messung gemacht. Ergebnis vom Wasserwerk war für den menschlichen Verzehr nicht geeignet. Ne? Da haben wir mit 4 Studenten jeden Tag drunter gehangen, jeden Tag 2-3 Liter so. Und das sind alles so Quellen, wenn man sich dann manchmal wundert, man macht vielleicht irgendwann mal eine Spezialdiagnostik und fragt sich, wo kommen diese ganzen Belastungen her? Ne? Ich lebe doch vermeintlich gesund. Also Ernährung, Wasser, dann haben wir natürlich dieses ganze Thema Feinstaub, ne, Luftverschmutzung. Es gab eine interessante Stellungnahme von einem, ich glaube, es war ein Pulmologe in Hamburg, der hat gesagt, wenn man hier in Hamburg, in so einer Großstadt wie Hamburg, in der Nähe einer Hauptstraße joggen geht, dann schadet man sich mehr, als man sich nutzt. Das kann man eigentlich gleich lassen. Also der ganze konditionelle Trainingseffekt gleicht nicht aus diese Feinstaubbelastung, die wir haben. Wir wissen immer mehr, was Feinstaub macht, auch im Hinblick auf Diabetes und andere Probleme. So, also das ist so ein Punkt, wo man sich natürlich fragen muss, das ist alles, also wir sind eigentlich letztendlich für dieses Leben in der heutigen Welt nicht so ganz gemacht.
Ja, wie kommt man denn da raus aus der Nummer? Aufs Land ziehen ist klar, aber das ist sicherlich natürlich für die meisten Menschen nicht so möglich. Also der eine oder andere vielleicht, aber für das Gros der Menge sozusagen, der Masse, die können jetzt nicht alle aufs Land ziehen, wollen wir auch letzten Endes nicht irgendwo. Ja. Zumindest solange wir da nicht völlig andere Strukturen machen. Genau. Ja, das wäre natürlich ein anderes Ziel, Stichwort das neue Dorf, Professor Ralf Otterpohl beispielsweise. Ein schönes Buch zugeschrieben, habe ich einen Podcast drüber gemacht. Und das heißt, im Wohnraum so kann man sich da vielleicht, macht das Sinn aus deiner Perspektive, da so Luftfilter und sowas einzusetzen?
Dass man wenigstens ich glaube auch da, das eine wäre mal zu sagen, man macht mal Messungen. Ich kenne das ehrlich gesagt bisher überwiegend nur von den Patienten, die in China geschäftlich unterwegs sind. Die sagen, die haben in ihren Hotels, haben die sowohl Luftschadstoffmessgeräte und auch gleichzeitig sehr hochwertige Reinigungsgeräte. Weil die sagen, unter diesen Bedingungen in Asien teilweise, die würden da gar nicht überleben, wenn die nicht sowohl ständig messen würden, als auch ständig reinigen würden. Jetzt kann man nur hoffen, dass das bei uns nicht genauso irgendwie sich entwickelt, aber das wäre natürlich genauso ein Ansatz. Also spannend ist da sicherlich mal zu überprüfen, wie ist meine Situation. Und wir haben hier ja teilweise in den Großstädten, auch in deutschen Großstädten schon die Situation gehabt, ne, dass Verkehr eingeschränkt wurde und so weiter, weil die Belastungen eben so entsprechend hoch waren. Vielleicht geht die Entwicklung in die Richtung, dass man seine Luft reinigen muss. Ne? Das sind natürlich jetzt auch wieder politische Themen, wo man eigentlich überlegen muss, ne? Gesellschaftlich, ökologisch, wo wollen wir eigentlich so hin? Ein ganz wichtiger Punkt ist einfach, unser Körper hat ja ganz gute Ressourcen in vielen Fällen. So. Und viele Menschen leben ja so, dass sie sich ständig selber schädigen, sich selber schwächen, einfach durch ihren Lebensstil. Ne? Durch eine ungesunde Ernährung, durch einen chronischen Vitamin- und Nährstoffmangel und so weiter. Und damit fahre ich ja das, was ich habe an Gesundheitsressourcen, an Entgiftungskapazitäten, fahre ich ja dann bewusst oder unbewusst runter. Und das wäre immer so ein Punkt, ne, wo ich sagen würde, da kann man auf jeden Fall was ändern, ne, dass man die Dinge aufbaut. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. So, also wir haben jetzt Luft angesprochen, dann kommt der Bewegungsmangel, der Mangel an Schwitzen sozusagen, ne? Auch natürliche Reinigungsprozesse, zu geringe Trinkmengen oder die falschen Getränke, ne? Einfach dieses natürliche Durchspülen. Der Darm als ganz wichtiges Nadelöhr letztendlich, ne? Im Darm sitzt ja der Großteil des Immunsystems. Der Darm ist bei vielen Menschen belastet durch ungesunde Ernährung, durch Fertiglebensmittel, durch Konservierungsstoffe, Stichwort Darmflora-Störung, Leaky Gut, ne? Das ist eigentlich quasi eine Volkskrankheit mittlerweile geworden. Das messe ich so gut wie bei jedem Patienten. Manche merken was, dann heißt es immer, sie haben Reizdarm. Das ist halt so, ne? Ist stressbedingt oder psychosomatisch. Wenn man da genauer guckt, ne, sieht man deutliche deutliche Leaky Gut-Problematik. Kann man auch behandeln, kann man wieder dicht machen. Wäre auch so ein Tipp. Wir sagen, bevor ich mit einer Entgiftung starte, sollte man den Darm behandeln und nach Möglichkeit das Leaky Gut behandeln, weil ich sonst sozusagen immer wieder Probleme kriege. Ne? Also Darmflora, Leaky Gut, ganz wichtiger Punkt, denke ich. Und das kann man gut messen. Heutzutage kann man ja sogar, wenn man keinen Therapeuten in der Nähe findet, kann man ja heutzutage mit einem Selbsttest auch schon viel machen. Ne? Also da werden die Möglichkeiten ja auch immer besser, da gegebenenfalls selber mal nachzuprüfen, wo man steht. Ja, was haben wir noch? Das ganze Thema Mikroplastik, auch nicht einfach. Ne? Aber das ist so ein bisschen das, was du auch immer sagst, wenn es geht, unverpackte Lebensmittel, ne? Keine Zutatenliste sozusagen. Gibt es ja auch schöne Untersuchungen, wie stark das Plastik auch in die Lebensmittel dann geht. Und das nehmen wir natürlich alles auf. Wenn man sich diese Zahl anguckt, das ist ja mal fast nicht zu glauben, dass wir jede Woche eine Chipkarte voll Plastik essen. Ja. Das sind ja auch Dimensionen, für die wir nicht gemacht sind. Und das Mikroplastik und überhaupt auch die Weichmacher wirken dann als künstliche Hormone. Dann haben wir wiederum die Hormonstörungen. Wir wissen ja mittlerweile bei den Jungs, die nach 1980 geboren sind, hat jeder Zweite so eine schlechte Spermienqualität, dass die Fruchtbarkeit gefährdet ist. Das muss man sich mal überlegen. So, und das sind auch so Dinge, und das kann man ja messen. Ne? Wir haben ja immer häufiger auch dieses Thema ungewollte Kinderlosigkeit, wo wir ja, ne, dann gucken, Männer, Frauen werden gecheckt, und dann sehen wir ja bei den Männern ganz oft ein schlechtes Spermiogramm. Und wenn man dann den Lebensstil verbessert, Vitaminkuren macht und so weiter, Entgiftung macht, dann sieht man nach ein paar Monaten, dann lebt da wieder was im Spermiogramm. Dann ist da wieder Energie sozusagen. Also das ist ja sowas, wo man sehr schön auch sehen kann, was das für einen Unterschied macht. Dann kommt das ganze Thema elektromagnetische Felder, elektromagnetische Strahlung. Ich glaube, da wird es dann noch schwieriger, das immer alles so zu vermeiden, denke ich. So, also das ist, glaube ich, so, man muss fast immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu so einer reaktiven Depression führt. Ne? Also der Oberguru Dr. Mutter, das ist ja immer so, das ist immer super spannend und informativ, aber danach hat man ja leicht, ne?
Eine leichte Depression, ja.
Leichte Depression, ne? Weil man sich wirklich fragt, wie sollen wir damit überhaupt noch klarkommen, ne? Mhm. Wenn man sich diese Fakten mal anguckt.
Ja, da möchte ich vielleicht mal kurz einspringen. Also ja. Du hast jetzt ganz viele Punkte genannt, die ich auch in meiner Arbeit natürlich auch immer transportiere. Und das sind letzten Endes alles gute Neuigkeiten. Also auf der einen Seite haben wir es einfach geschafft, uns ganz weit von der Natur zu entfernen und haben sehr viele Dinge, die uns schaden. Vieles ist uns aber erstmal so nicht bewusst oder bewusst gewesen. So, wenn man jetzt das für anfängt zu verstehen und jetzt einfach Augenmerk legt, angefangen vom Schlaf, und jetzt kann ich alles wieder aufzählen, was du gesagt hast, Schlaf, Stress, Bewegung, Ernährung, Wasser, Luft und so weiter. Ja, das, man muss ja nicht alles gleichzeitig machen, aber je mehr man sich, ich sag mal, der Gesundheit und dem Leben zuwendet, desto mehr kommt man wieder in Kontakt auch mit diesen Dingen. Das eine oder andere Interview oder der Podcast oder was auch immer, das eine oder andere Buch erinnert einen dann auch wieder daran. Und so, ja, das Thema Wasser wollte ich ja immer schon mal angehen. Jetzt gehe ich es heute mal an. Jetzt schaue ich mal, dass ich mir mal einen vernünftigen Wasserfilter besorge zum Beispiel.
Genau.
Und so kann man einfach progressiv immer mehr für sich tun und damit einen Stressfaktor nach dem anderen sozusagen rausholen und einfach die Basis der Pyramide der eigenen Gesundheit einfach stärken. Das finde ich, sind eigentlich gute Neuigkeiten, weil man eben durch diese, ich nenne es bei mir die 12 Säulen der Entgiftung, und das ist die eine Säule, sind die Mittel, die man nimmt, 11 Säulen ist das Leben an sich, die wir jetzt gerade ansprechen, und da kann man einfach so viel tun, und vieles davon, einiges kostet Geld, anderes kostet kein Geld, es ist einfach ein bisschen ein sich hinwenden und ein Bewusstwerden, ne? Bei der Ernährung beispielsweise kann ich so viel tun, einfach durch andere Entscheidungen.
Genau, ganz genau. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt sagst. Das will ich nämlich genau auch, würde ich genauso unterschreiben. Also die Idee ist vielleicht für unsere Zuschauer, man nimmt sich ein Thema raus jetzt aus diesem Kongress, wo man sagt, das klingt spannend, das finde ich interessant. Und dann würde ich mich nur mit dieser einen Sache beschäftigen. Also Politik der kleinen Schritte, in eine Sache einarbeiten, da sich fit machen. Und dann geht es ja immer darum, wir brauchen neue Gewohnheiten. Also das Geheimnis der Gesundheit sind ja meine Gewohnheiten, meine täglichen Rituale. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, dass ich jetzt nie mehr feiern gehen darf, über die Stränge schlagen darf. Wir sagen 80-20-Regel, vielleicht reicht auch 70-30. 70% gesundheitsbewusst leben, 30% Ausnahmen, die Regel bestätigen. So, das ist, finde ich, ein guter Kompromiss zwischen Gesundheit und Genuss oder Spaß haben oder was auch immer die Leute darunter verstehen. Und dann genauso machen wir es nämlich auch, dass wir sagen immer, wir nennen es zwar Lebensstil und Ernährungsoptimierung, aber eigentlich ist es ein Gewohnheitstraining. Ich darf mir einfach angewöhnen, fange an mit dem Thema Wasser. Wasser trinken tut nicht weh. Bisschen mehr schlafen tut nicht weh. Mit einer App mal 7 Minuten meditieren tut nicht weh. Also erst die tief hängenden Früchte ernten, erst die Dinge machen, die leicht umzusetzen sind. In der Regel merke ich dann ja schon ein bisschen was. Merke vielleicht ein bisschen mehr Energie, ein bisschen mehr Wohlbefinden. Vor allen Dingen komme ich raus aus dieser psychologischen Falle. Wir haben ja oft das Problem, die Menschen sind Wissensriesen und Umsetzungszwerge. Ganz viele, wir alle wissen ganz viel und machen zu wenig dann. Und da ist aus meiner Sicht eben dieser Trick zu sagen, ich nehme mir was vor und dann muss ich es auch durchhalten. Und dann sollte ich mir am Anfang, aus der Motivationspsychologie ganz wichtig, am Anfang nehme ich mir Dinge vor, die einfach zu machen sind, die einfach umzusetzen sind. Wie, ich trinke morgens ein Glas Wasser zum Beispiel. So, und dann mache ich das, je nach Studie sagt man ja 20 bis 60 Tage für eine neue Gewohnheit. Und dann habe ich die eine neue Gewohnheit drin und dann klopfe ich mir selber auf die Schulter und sage, Eigenlob stimmt und gut gemacht, so nach dem Motto. Und dann nehme ich den nächsten Schritt und wieder die nächste Gewohnheit, das nächste Thema. Das betone ich deswegen so, weil das kennst du auch, die Menschen überfordern sich selbst ja komplett, sie verzetteln sich, dann sind sie von sich selbst enttäuscht, dann sind sie überfordert, Überforderung führt zu Aufschieberitis und Abbruch, und dann ist nichts gewonnen. Ne? Deswegen glaube ich immer, Politik der kleinen Schritte, auch Kleinvieh macht Mist, und so kann man ja im Prinzip, also wir sehen das ja, wenn wir viele Patienten, die betreuen wir über Jahre zum Teil, die Menschen überschätzen komplett, was in einem Monat möglich ist und unterschätzen halt völlig, was man in einem Jahr schaffen kann. Und das ist immer so ein bisschen der Punkt, also wir brauchen Geduld. Ich erlebe es oft, dass Menschen scheitern an ihren zu hohen Erwartungen. Der Klassiker ist ja beim Abnehmen. Die Abnehmindustrie erzählt uns 48 Kilo und 48 Stunden und so ein Quatsch. So, und das triggert uns ja irgendwie, und dann will ich es ganz schnell und ganz einfach, aber so funktioniert es eben nicht. Also ich brauche Geduld und dann dieses Thema einfach dranbleiben. Ne? Dass man dranbleibt, und oft sehe ich das, dass Menschen eine Maßnahme machen, die an sich gut ist. Zum Beispiel jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, jemand nimmt Vitamin D, was schon mal eine gute Idee ist, weil die meisten haben Vitamin D-Mangel, das kann man leicht mal messen. Und dann sagen sie, aber jetzt habe ich Vitamin D genommen, das hat aber nichts verändert. So, deswegen ist, das bringt also nichts, Vitamin D. Und da wäre immer mein Tipp, sich klar zu machen, das ist ein bisschen wie beim Auto. Ich will, dass mein Auto wieder fährt, jetzt tanke ich auf. Das ist schon mal eine gute Idee. Aber es kann sein, dass es nicht reicht, ne? Weil es fehlt noch Öl, es fehlt noch Luft, es fehlen noch Zündkerzen, es fehlt noch Wasser und so weiter. Und erst wenn alles komplett ist, kommt der richtige Durchbruch. Und das ist aus meiner Sicht so ein wichtiger Tipp, weil das höre ich ganz oft. Ich habe schon mal Zeolit genommen, ich habe schon mal Probiotika genommen, hat nichts gebracht. Ich habe schon mal irgendwie, ne, habe schon mal ein bisschen meditiert, hat aber auch nichts gebracht. Ne? Also das ist, man kann sich auch wie ein Zahlenschloss das vorstellen. Aber diesmal ein Zahlenschloss mit 10 Zahlen und alle müssen stimmen, ne, damit ich wirklich, ja, das Zahlenschloss aufkriege.
Ja, ich habe bei der ersten rumgespielt, ich habe bei der zweiten rumgespielt.
Geht genau, nicht, genau. Ne? Und das bringt halt alles nichts. Und das hast du ja auch beschrieben, oft, dass du einfach auch eine Zeit gebraucht hast, um aus deiner chronischen Müdigkeit rauszukommen. Das geht halt nicht von heute auf
morgen. Weil ich sie genau so gemacht habe, genau.
Genau.
Ich habe mal gedacht, vielleicht habe ich eine Borreliose, die habe ich übrigens, weiß ich jetzt. Dann habe ich mal ein paar Tinkturen genommen, Monat oder zwei, weiß ich nicht. Ne, dann habe ich was anderes probiert und so. Ne? Genau. Ungezähltes Vorgeben. Ich wollte eine Sache aufgreifen, die du eben gesagt hattest. Du hattest gesagt, 80-20-Regel und dass man einen Großteil des Lebens sozusagen gesund lebt und aber auch dann auch mal feiern geht oder so. Ja. Ein Punkt, den ich mit reinbringen möchte, ist, dass es auch ein Shift gibt. Man kann Qualitäten auch reinbringen ins Leben, die mit gesunden Maßnahmen zu tun haben, wo man einfach Qualität ins Leben reinbringt. Also nicht, wo man nicht Qualität verliert im Sinne, ja, das ist jetzt das Gesunde, ich muss jetzt immer dieses fiese Zeugs essen und so, was mir alles nicht schmeckt, sondern einfach, ich nehme mal ein Beispiel, anstatt zum Beispiel abends eine Flasche Rotwein zu trinken, ja, wo man sagt, oh, jetzt kann ich mich entstressen, jetzt trinke ich eine Flasche Rotwein und dann geht es mir gut und so fühlt man sich natürlich, fühlt man sich auch noch erstmal gut, zumindest nach den ersten zwei Gläsern, danach weiß ich nicht. Was bei mir beispielsweise ist, im Moment gehe ich sehr, sehr früh ins Bett und stehe dann unheimlich früh auf, habe einen sehr, sehr guten Schlaf und was ein ähnlicher Kick wie eine Flasche Rotwein vielleicht bringen würde, der entsteht, wenn ich morgens so aus dem Bett steige und denke mir, ja, 6 Uhr morgens, ich umarme die Welt und was kann ich heute Tolles in die Welt bringen? Ja. Das ist eigentlich eine ähnliche Art von Befriedigung, sage ich jetzt mal, wo auch so eine Entspannung da reinkommt. Ich habe dann auch Zeit morgens und so, wo sich einfach was aber auf einer anderen qualitativen Stufe für mich irgendwo ist. Ne? Das heißt, ich kann etwas in meinem Leben kultivieren. Das ist nicht, dass ich etwas aufgebe in dem Sinne, sondern ich gewinne was anderes, was einfach eine hohe Qualität hat.
Ja, super. Sehr gut. Und das ist total wichtig. Das eine ist erstmal wichtig, sich das bewusst zu machen, nämlich. Und ich glaube, in solchen Phasen wird ja auch den meisten Menschen klar, dass die alte Strategien, das sind ja ganz viel Ersatzbefriedigungen. Das ist ja ganz viel, ne? Stressessen, Belohnungsessen, ne? Emotionale Kompensation, ne? So, das fühlt sich dann kurzfristig vielleicht mit der Flasche Wein gut an, nur unterm Strich oder spätestens, wenn ich es mal andersrum erlebt habe, weiß ich ja, das war eigentlich nicht wirklich, ne? Genuss und Entspannung. Genau. Und das ist genau das. Man muss halt nur diesen Schritt mal gehen, um es mal zu erleben, dass es nämlich auch anders geht und dass es sich dann irgendwann auch viel besser anfühlt. Ne?
Ja. Okay, dann, du hattest eben schon mal das Thema Nährstoffe angesprochen.
Ja.
Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, denn du hast gerade das Autobeispiel, finde ich immer, ist ein schönes Beispiel. Wenn es an Reifen fehlt, wenn es an Öl fehlt, wenn es an dem und jenem fehlt, dann fährt es nicht. Wenn es uns an Nährstoffen fehlt, dann geht die eigene Entgiftungsleistung, egal wo wir genetisch stehen, geht schon mal gar nicht los in dem Sinne.
Genau, ganz genau. Also riesengroßer Punkt. Nochmal ganz grob vielleicht, ne? Wir haben ja so circa 50 lebenswichtige kleine Nährstoffe, Mikronährstoffe ist der Sammelbegriff. Das sind Vitamine, das sind Mineralien, das sind Spurenelemente, das sind auch bestimmte Fettsäuren, Omega-3, bestimmte Aminosäuren so. Und jetzt haben wir ja heutzutage diese paradoxe Situation, dass wir auf der einen Seite ein Riesenangebot haben an Lebensmitteln. Wir haben volle Supermärkte. Die Mehrheit der Menschen ist ja mengenmäßig gesehen überernährt, ne? Fettleibig, Adipositas als Volkskrankheit. Und jetzt kommt's, auf der anderen Seite sind wir gleichzeitig mangelernährt. Also es ist so dieses Stichwort Verhungern an vollen Töpfen. Und die Mehrheit meiner Patienten...
Die Indianer haben uns das vorausgesagt, ne?
Genau. Das ist wirklich so. Und das ist ja faszinierend. Und das ist die Mehrheit meiner Patienten. Das ist eine ganz undankbare Situation. Ich schleppe 20, 30 Kilo Übergewicht Ballast mit mir rum, was mir das Leben schon mal schwer macht und was auf den Rücken geht und auf die Kondition geht und auf alles geht. Und dann kommt ein gut gemeinter Rat von einem Ernährungs- oder Sportcoach, der sagt, mach mal mehr Sport und jetzt, ne, beweg dich mal. So klar, Bewegung ist die beste Medizin, das würde ich auch unterschreiben. Nur die Leute sind ja komplett im Energiemangel. die Mitochondrien, die Zellkraftwerke arbeiten gar nicht mehr richtig. Die können ja mit der Willenskraft vielleicht ein bisschen noch was reißen. Es gibt so einen Klassiker, die sagen, dann mache ich eine Sporteinheit, danach bin ich fast eine Woche krank. Nach einmal ja. Sport machen.
Ja, ja. Genau. So fing das bei mir an mit der chronischen Müdigkeit. Ja. Ich hatte also Trennung, da war es aber noch okay. Und dann hatte ich einen Unfall.
Ja.
Bin auf Steißbein und Coxis gefallen, aber sehr, also richtig ordentlich. Und danach hatte ich, ich glaube, das heißt abnormale Müdigkeit nach Sport. Ne? Also okay. So, das war ja. Genau das. Ich war vorher ein Jahr lang, war ich sehr, sehr fit, bin jeden Tag Fahrrad gefahren, von meiner Beziehung weggefahren. Also, aber da war ich auf dem Fahrrad wirklich fit. Und danach bin ich eine Stunde, zwei maximal gefahren und dann kam ich nach Hause, habe mich aufs Sofa gelegt, war sofort weg, zwei Stunden lang im Koma. Ja? Ja. Sowas kannte ich gar nicht. Ich mache eine Siesta. Weg. Und genau das war, und dann war ich eine Woche krank.
Ja, genau das ist das. Genau das ist das. Und da ist eben wichtig, sich klarzumachen, leider aus meiner Sicht haben wir immer noch auch eine gewisse Desinformation, auch im Mainstream, durch die Medien, wo es immer noch heißt, wer sich gesund ernährt, ist mit allem gut versorgt und es gibt keinen Mangel bei ausgewogener Ernährung. Und wie gesagt, ich mache tausende von Analysen. Wir können das ganz klar beweisen. Messen, Wissen, Handeln. Wir können ganz klar zeigen, dass wir einen Mikronährstoffmangel haben bei großen Teilen der Bevölkerung. Einzelne Substanzen, die meisten Menschen haben mehrfachen Mangel. Und dann, genau wie du sagst, dann funktionieren die grundlegenden Prozesse nicht. Die Energiebereitstellung im Körper, die Glückshormone werden nur produziert bei ausreichend Vitaminversorgung. Mein ganzes Immunsystem ist angewiesen auf Vitaminversorgung. Also alles, ne? Entgiftung sowieso. Und das ist das Dilemma. Also ich habe meinen normalen Lebensstress, der sich immer zu vereinfacht, nicht immer so wegzukriegen ist. Ich habe die Umweltbelastung. Ich habe dann noch mein Übergewicht vielleicht, ne? Vielleicht eine gewisse Vorbelastung, vielleicht schon eine chronische Erkrankung. Und dann noch der Nährstoffmangel. Und das ist eben auf der anderen Seite ganz dankbar, weil wir da sehr gut ansetzen können. Mikronährstoffe zu messen und vor allen Dingen auch zu behandeln, Mikronährstoffmangel, ist ja ganz einfach, kostet wenig Aufwand, keine Schweinehund-Problematik, ne? Und da gibt es heutzutage gute Konzepte und da hast du ja auch viel dazu gebracht schon. So, und das als erster Tipp. Und jetzt, für uns ist es ja schon toll, dass wir jetzt seit ein paar Jahren das Vitamin D zum Beispiel so ein bisschen in der normalen Medizin angekommen, dass immer mehr Menschen wissen, okay, Vitamin D scheint eine Rolle zu spielen. Da gibt es anscheinend einen Mangel ab und zu. Ne? Im Zweifelsfall Selbsttest machen zu Hause, online bestellen, einfach mal wissen. Ich hatte heute jetzt so ein Beispiel. Wir hatten dieses Jahr ja eigentlich einen tollen Sommer. Ich hatte heute wieder eine Vitamin D-Messung von einem Wert von 16. Nanogramm pro Liter, das ist eigentlich ja Zielbereich, ist ja so, ne, über 50 sagen wir, 50 bis 100, so. Würde man nicht vermuten, ne, aber Begründung war, ja, lebt halt überwiegend im Haus oder im Büro. Ne, und das sind natürlich Dinge, wenn wir überlegen, Vitamin D, ne, beeinflusst über 1000 Gene und so weiter, das ist ja noch wichtiger als das Schilddrüsenhormon eigentlich. So, und damit geht es los. Und wenn ich das weiß und das, ne, da ein bisschen vielleicht auch Daten habe, dann kann ich einfach da schon mal ansetzen. Und das ist oft so ein erster Schritt.
Was siehst du denn da? Was sind denn da die Klassiker?
Also die Klassiker, sagen wir so, wenn jemand jetzt, die meisten kommen zu mir, weil sie schon dieses davon mal gehört haben und dann machen wir ausführliche Untersuchungen, dann gucken wir uns Mineralien, Spurenelemente alles an. Ich messe eigentlich immer Omega-3 mit. So, und wir sehen Vitamin-D-Mangel bevölkerungsweit, ne? Oder zumindest suboptimale Werte, kann man ja diskutieren, ne? Wir gehen noch ein bisschen anders ran als vielleicht der klassische Arzt. Ich habe ja so einen breiten Normalbereich. Und wenn ich jetzt Vitamin D nehme, kann ich sagen, 31 ist unterer Normalbereich, das reicht erstmal. Es gibt sogar Labore, die sagen, 21 reicht. Wenn man sich die ganzen neueren Daten anguckt und die präventivmedizinische Betrachtung, dann sagen wir, 50 bis 100 ist eigentlich der Zielbereich. So, also nach den Kriterien haben wir da starken Mangel. Dann haben wir so wichtige Mineralien, Magnesium, Zink, Selen. Wenn wir uns angucken, Magnesium ist das Stress, Antistressmineral Nummer 1. Man sagt ja auch das Salz der inneren Ruhe. Viele sagen dann, ja, ich nehme doch schon 300 Milligramm Magnesium. Aus meiner Erfahrung reicht das in vielen Fällen gar nicht. Ne? Erstmal wird es nicht immer gut aufgenommen und zweitens braucht man oft deutlich mehr. Und Magnesium hat so tolle Eigenschaften, beeinflusst über 300 Stoffwechselprozesse, Energie, innere Ruhe, ne? Schlafqualität, Muskelkrämpfe ist das bekannteste so. Also da sehen wir häufig Mangel. Zink, Selen, dann läuft das Immunsystem nicht richtig. Bei Selen, der Klassiker, wir machen das oft in einer Analyse, kann ich auch sonst gleich mal zeigen, dann sehen wir meistens, Selen ist defizitär, irgendwie Mangel, Schwermetalle erhöht. Dann habe ich ein doppeltes Problem, weil die Schwermetalle blockieren mir ja eh schon die Mineralien. Und Selen ist für die Entgiftung ganz wichtig. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn ich wieder so einen Selen-Normalbereich habe, bestimmte Entgiftungssysteme, nennt sich Glutathionperoxidase, arbeiten optimal bei hochnormalen Selenspiegeln von 140 bis 160. Wenn ich im Labor 90 habe, kann ich sagen, 90 ist noch unterer Normalbereich, normal ist normal. Das ist aber nicht das Gleiche wie eine optimale Versorgung, die sicherzustellen ist, damit diese Entgiftungsenzyme vernünftig funktionieren. Und das ist alles biochemisch, ne, überprüfbar, das ist alles biochemisches Wissen. Also auch da der Tipp wäre zu sagen, wir haben einen Normalbereich und niedrig-normal ist nicht das Gleiche wie optimal. So. Und da immer noch der Tipp, leider ist es immer noch üblich, dass oft Patienten vielleicht eine Blutentnahme machen und dann heißt es danach am Telefon, es ist alles okay. Und dann frage ich die Patienten, was wurde gemessen? Dann heißt es ja, ein großes Blutbild oder so. Das sind alles Begriffe, die sind gar nicht definiert. Das können 3 Werte sein, das können 20 Werte oder 100 Werte sein, so ungefähr.
Ja, dieses große Blutbild, das ist ja, da ist ja kaum was drin. Das sind Erythrozyten und so, aber...
Ne? Genau, es ist einfach so, da muss man auch die Kollegen in Schutz nehmen. Wir haben so einen Druck im Kassensystem, sage ich mal, so einen Kostendruck auch, dass man quasi als Arzt immer aufgefordert wird oder motiviert wird, wirklich ganz wenig zu machen, so eine Schmalspur-Labormedizin, ne? Und dann wird vieles nicht gemacht, was wir an tollen Möglichkeiten haben, an tollen Diagnostikmöglichkeiten. Also ich würde deswegen dem Patienten immer empfehlen, sich den kompletten Ausdruck geben zu lassen, mit genauen Werten, mit den Einheiten auch dazu, das auch wirklich zu sammeln, zu archivieren, damit man es vergleichen kann, damit man Vorwerte hat. Es geht aus meiner Erfahrung immer noch sehr viel Wissen und sehr viel Potenzial verloren, weil Patienten sagen, ja, es wurde schon mal was gemessen, weiß ich aber auch nicht. Oder es hieß, es sei alles okay, ne? Und so weiter. Und das ist auch so ein Punkt. Also man sagt
immer, das große Blutbild sind ja wirklich solche Blutparameter. Also da kommen ja Mineralien und Vitamine kommen da gar nicht vor.
Genau, ganz wichtig, kommt da gar nicht vor. Da muss man extra nachfragen. Und das sind heutzutage eben in vielen Fällen Selbstzahlerleistungen, dass man einfach dann sagt, ich möchte gern das und das zusätzlich machen. Und das, die Möglichkeit hat man ja, ne? Muss man einfach sagen, ich bin da bereit, das zu übernehmen. Und das ist zum Beispiel aus meiner Sicht eine gute, sinnvolle Diagnostik, dass man mal sagt, lass doch mal ein bisschen Nährstoffe überprüfen, vielleicht Vitamin D-Wert, Omega-3 so als Basics ganz wichtig. Ne? Und wenn man ein bisschen mehr Budget hat, vielleicht ein bisschen mehr auch mal angucken. Und dann sieht man in der Regel schon, was da los ist und wo da Bedarf ist. Ne?
Ja. Diese ganzen Mikronährstoffe sind ja Kofaktoren, also sind ganz wichtige Faktoren für den gesamten Stoffwechsel, für alles, was im Körper passiert, für jeden Prozess in der Zelle. Ich will das für ganz allgemein ausdrücken, weil es wirklich den ganzen Körper betrifft, aber natürlich auch, was Entgiftung angeht. Das sind hochspezifische Prozesse, die ineinander greifen und wir brauchen überall immer wieder diese Faktoren dazu. Wir brauchen ein Coenzym Q10, beispielsweise in der Atmungskette in den Mitochondrien. Wir brauchen Coenzym Q10, wir brauchen Magnesium, wir brauchen dies, wir brauchen das. Sonst funktioniert das Ganze nicht.
Ganz genau.
Total sehr viele Dinge, die sich kompensieren. Der Körper baut irgendwas um. Aber es gibt auch eine Prioritätenliste im Körper. Ne? Beispielsweise ebenso in der Lebervergiftung. Die richtet sich erstmal an Stickstoff beispielsweise, bevor sie mit anderen Giften anfängt. Ja. Und so ist das im Körper auch. Und wenn wir einen Mangel haben an von mir aus Selen, an Magnesium, an Omega-3, dann... nimmt der Körper das, was er hat und macht erstmal die wirklich vitalen Funktionen. Ja? Ja. Und Entgiftung kommt dann an letzter Stelle.
Ganz genau, ist so, genau. Er muss erstmal sozusagen die harten Gifte raus und wenn dann noch Alkohol dazukommt oder irgendwas anderes oder Ammoniak oder sonstige Sachen, genau. Und dann ist die Kapazität eben überfordert. Das ist auch immer so das Argument, wenn jetzt manche Kollegen sagen dann, ja, der Körper kann das doch alles selber entgiften. Da muss man einfach sagen, das Erste ist, für dieses Maß und diese Menge an Giften sind wir so nicht gemacht worden. Ne, die wir heutzutage haben. Und das Zweite ist, dass einfach durch diese Überforderung der Körper an seine Grenzen kommt. Wenn wir uns alleine überlegen, 40% der Deutschen haben eine Fettlebererkrankung. Das heißt, allein dadurch ist die Leber schon überlastet, also diese nicht alkoholische Fettleber. Bei Übergewicht und Diabetikern sind es 70-90%. Also da, die haben alle schon mal ein Leberthema. Ne? Und dann kommt der Mikronährstoffmangel dazu. Und es gibt so einen wichtigen Satz in der Medizin, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Das heißt, ich merke die Leber ja nicht in Form von Schmerzen, sonst würde ich jedes Glas Alkohol ne, gar nicht überleben sozusagen, sondern ich merke aber diese chronische Müdigkeit. Und dieser Energiemangel ist ja ein Hauptsymptom, über das die meisten Menschen klagen. Auch junge Leute heutzutage, die sagen chronisch müde, chronisch erschöpft, bis hin zu Chronik Fatigue. Ne? Und da arbeiten wir eng mit Psychiatern zusammen, weil wir immer mehr Psychiater auch haben, die sagen, das kann nicht sein, dieses Chronik Fatigue ist in vielen Fällen keine reine psychiatrische Diagnose, sondern dann gucken wir uns die Mitochondrien an, genau das, was du sagst, und sehen schwarz auf weiß massive Problematik im Bereich der Zelle, der Mitochondrien, der Energieproduktion, alles messbar. Und das hilft aus meiner Erfahrung auch ganz stark den Betroffenen, weil sie dann sehen, okay, das ist nicht Einbildung, das ist nicht irgendwie, ne, man wird denen ja gerne mal vorgeworfen, jetzt reiß dich mal zusammen oder ja. Ne, kann ja nicht so schlimm sein und siehst doch noch ganz gut aus und so, ne?
Ja, so war das genau bei mir. Am Anfang hat man noch so ein bisschen Verständnis, aber das Verständnis bei jedem Einzelnen meiner Bekannten oder Freunde bröckelt dann irgendwann. Das ist irgendwann mit langweilig. So, ja, und das ist immer wieder dieselbe Geschichte und so weiter. Ja. Das muss ja psychisch sein und so, mach doch mal eine Therapie und so. Ja. Ne? Und das ist immer wie so ein Schlag ins Gesicht, weil man einfach in der eigenen, im eigenen Leid auch gar nicht erkannt wird. So, ne? Genau. Das ist einfach, du nimmst mich nicht wahr, du nimmst mich nicht ernst in dem Sinne. Ich erzähle dir was, du glaubst mir nicht. Ich kämpfe jeden Tag dagegen. Ich bin bei mir, ich war Anfang 40. Und ich dachte, mein Leben ist vorbei. Das hat 6 Jahre gedauert. Man muss sich ja vorstellen, wenn du da 3 Jahre schon drin steckst und jeden Morgen wiegt die Kaffeetasse irgendwie 6,5 Kilo, wenn du die von links nach rechts stellst. Das ist irgendwann, das ist man auch der Verzweiflung nach. Also ich habe da manchmal einfach dann weinend zu Hause gesessen, weil ich dachte, ich komme da nie wieder raus.
Ja, toll, super, danke, super für deine Offenheit. Das ist auch, hilft auch den Menschen total. Also ist genau der Punkt und der Tipp wäre ja immer an der Stelle, dass ich mir auch als Betroffener, als Patient, als Gesundheitsinteressierter, dass ich mir ein gutes Netzwerk vielleicht auch aufbaue und dass ich auch so ein bisschen verschiedene Experten habe. Also ich erlebe das so, dass viele Patienten sagen, die haben ihren klassischen Hausarzt für die hausärztlichen Bereiche und das ist auch gut und wichtig. Dann haben die aber auch parallel noch Spezialisten für andere Fragestellungen. Und natürlich gibt es oft die Situation, dass man sagt, eine psychologische Begleitung, eine psychologische Unterstützung kann in vielen Fällen total hilfreich sein. Und gleichzeitig darf ich mich aber auch um meine Biochemie kümmern, um meine Zellgesundheit kümmern. Das schließt sich ja nicht aus. Ne? Und ich erlebe so in meiner Generation der Ärzte immer mehr auch Kollegen, die jetzt einfach auch mit einem anderen Ansatz, mit einem anderen Mindset kommen, ne? Die offen sind. Und wir haben hier ein ganz tolles Netzwerk, kann ich sagen. Da haben wir die Umweltzahnmediziner natürlich, die ganz wichtig sind. Wir haben die Osteopathen, die super wichtig sind. Wir haben die Personal Trainer, die Ernährungsberater, ne, die klar so funktionelle Medizin, wie ich es auch mache. Und letztendlich müssen wir da zusammenarbeiten. Ne? So, und das Gleiche gilt auch für die Patienten. Deswegen, es geht nicht darum, gegeneinander oder die sind doof und die sind gut, sondern kombinieren die Strategien so, wie es passt und sich da so ein bisschen, ne, verschiedene Bausteine zusammennehmen. Und das muss man ja sagen, durch die ganzen tollen Dinge, solche Online-Kongresse, Bücher, Podcasts, das ist ja ein Angebot. Davon haben die Menschen vor 5 Jahren ja geträumt, ne, sage ich mal.
Ja, ich hätte das gerne gehabt, ja, klar. Genau. Ich hätte auch gerne diese Ergebnisse gehabt, ne? Weil jetzt mittlerweile weiß ich viel. Ich hätte auf jeden Fall eine Mitochondriopathie, Schwerstbelastung, chronische Infektionen, alles letzten Endes. Ja. Das habe ich damals nur spekuliert und habe dann, wie ich schon gesagt habe, in alle Bereiche mal so ein bisschen versucht, irgendwas zu tun, aber nicht konsequent. Heute könnte ich meinen Kritikern sozusagen ein Papierchen hinhalten, sei da, guck mal. Ne? Genau. Und heute ist es so, dass ich immer noch viele Belastungen habe und sage, trotzdem, weil ich einfach so viel anderes quasi richtig mache in meinem Leben, stehe ich quasi da drüber und kann jetzt quasi unter der Haube noch gucken, dass ich da noch ein bisschen weiter aufräume und mir diesen Headroom, diesen ich habe immer gesagt, ab irgendeinem Punkt habe ich es quasi geschafft, auf die Oberfläche zu kommen. Ne? Ja. Dann war das wie so ein dünnes Eis und dann irgendwann konnte ich, wenn ich alles richtig gemacht habe, Schlittschuh laufen, aber es war ein dünnes Eis und das wird halt mit der Zeit immer dicker. So. Und da arbeite ich weiter noch dran. Ne? Das ist jetzt schon ziemlich solide. Ja. Also da kann ich schon ganz ordentlich Gas geben, aber gerne darf es auch noch 1,50 Meter dick werden, so, ne? Dass ich da auch mal irgendwann mit dem Traktor drüber fahren kann.
Genau.
Also diese Werte hätte ich gerne gehabt. Wie sieht es denn überhaupt aus? Du hattest eben schon mal gesagt, du misst auch die Leute gleich. Wir hatten jetzt über Mikronährstoffe gesprochen. Wie sieht es denn mit den Giftstoffen aus? Macht das Sinn, die erstmal zu messen zu Beginn?
Ja, ich denke schon. Also das ist so, glaube ich, zur Sensibilisierung ganz gut, weil, wie gesagt, viele das nicht so unbedingt auf dem Schirm haben. So. Ein ein einfacher Einstieg ist vielleicht, also wenn ich Mineralstoffanalysen mache, dann machen wir meistens schon mal so ein paar Schwermetalle mit dazu.
Im Blut.
Im Blut, Aluminium, Blei, Quecksilber, Arsen und so weiter. Und dazu muss man natürlich sagen, Blut zeigt eigentlich nur die Ernährung der letzten Wochen. So, darauf müssen wir gleich vielleicht nochmal eingehen. Aber oft sehen wir dann schon deutliche Belastungen. Ne? Ich kann auch mal, soll ich mal kurz zum Beispiel zeigen, so, dass man das mal gesehen hat? Ich kann mal kurz. Hier ist mal, genau. Also hier ist mal so ein Beispiel. Da messen wir hier oben die lebenswichtigen, gesunden Mineralien und Spurenelemente im Blut. Da sieht man, das ist jetzt alles erstmal noch ganz gut. Mangan ist ein bisschen wenig, ne? Ist unter anderem wichtig für ein Entgiftungselement, die SOD. Und dann sehen wir
hier... Das ist alles am untersten Limit, oder?
Genau, alles am untersten Limit. Genau. Und da könnte man sich jetzt... Da gibt es immer wieder Leute, die stellen sich auf den Standpunkt, niedrig normal ist normal. Hm. Wenn man sich jetzt aber klar macht, hier bei den Metallen im Blut, sehen wir Blei deutlich zu hoch, ne? Cadmium ist meistens Rauchen oder Passivrauchen. Nickel, ne, gibt auch verschiedene Quellen. Und Quecksilber hier massiv erhöht. So, und das ist jetzt nur das Blut. Das ist ja die Spitze des Eisberges. Da wissen wir ja noch gar nicht, was ist wirklich unter der Haube noch los. Ne?
Ja.
Aber das ist dann erstmal das, wo die Ersten schon sagen, Mensch, was ist denn bei mir los? Das hätte ich ja nicht gedacht. Da hat noch nie jemand was von erwähnt. Und da ist eben ganz spannend, sich klarzumachen, diese Schwermetalle oder toxische Metalle, muss man sagen, blockieren ja, also sind erstmal an sich schon giftig, sie sind toxikologisch wirksam, sie sind immunologisch wirksam und sie blockieren mir auch die gesunden Mineralien. Ne? So, und das ist dann so ein erster Punkt und ich will mal kurz, ich habe da glaube ich eine Abbildung, die das gleich mal zeigt, hier. Also ich habe zum Beispiel am Darm, habe ich die Situation, da ist Zink, das brauche ich dringend, das soll eigentlich aufgenommen werden am Darm. Jetzt kommt aber das Quecksilber im Übermaß aus dem Fisch, vielleicht aus dem Amalgam, aus der Amalgamfüllung, verdrängt das Zink und dann kann das Zink nicht mehr gut aufgenommen werden. Ne, ein Beispiel, dann wird es schon mal gar nicht in den Körper aufgenommen. Da vielleicht der Hinweis, in der klassischen Ernährungsberatung sind wir so früher vorgegangen, wir haben ein Protokoll gemacht, dann heißt es, du isst so und so viel Vollkornbrot und so viel Fleisch, dann isst du so und so viel Zink, dann bist du gut versorgt. Ich lebe aber nicht von dem, was ich esse, sondern ich lebe von dem, was ich verdaue, was ich resorbiere im Darm. Also hier haben Menschen, die eigentlich Zink genug zuführen, trotzdem einen Mangel, weil die Schwermetalle es blockieren. Und dann kommt, ne, hier am Enzym, da wo die Mineralien wirken sollen, kommt dann vielleicht das Cadmium oder ein anderes Schwermetall und verdrängt das lebenswichtige Zink aus seinen Wirkorten. Und dann ist das Zink auch nicht mehr aktiv, ne? Man nennt das dann funktionellen Mangel sozusagen. Und das ist auch so ein Klassiker, ne? Dass man dadurch dann wiederum Probleme hat. So, und das ist so eine typische Konstellation. Und jetzt kann man sich das Ganze hier einmal sehr schön angucken. Jetzt haben wir hier den Vergleich. Die gleiche Person am gleichen Tag einmal Blutmessung und einmal den Chelat-Ausleitungstest, der so ein Klassiker ist in der Entgiftungsmedizin. Mhm. In der Blutmessung sehe ich jetzt hier Mineralien zum Teil sehr knapp, ne? Kann man alles diskutieren und therapieren. So, in der Blutmessung sehe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt keine signifikante Belastung mehr an toxischen Metallen. Man sieht hier, das war früher anders, ne? Das ist die Voruntersuchung, da sieht man, Arsen war erhöht, Quecksilber war so ein bisschen grenzwertig, so. Jetzt ist alles normal. Gleicher Zeitpunkt, wir machen einen Ausleitungstest, wo man eben so einen Chelatkomplexbildner als Infusion bekommt. Dann sammelt man den Urin ein und dann sehe ich auf einmal, was im Körper tatsächlich los ist. Ne, dann sehen wir hier Aluminium erhöht, Antimon, Bleibelastung, Eisen ist in gewissen Mengen ja physiologisch, Kupfer in gewissen Mengen auch, Nickel hoch, Quecksilber hoch, ne, so. Zinn auch, ne, giftig so. Also wir sehen eine massive Belastung und das heißt einfach, wenn ich im Blut nichts sehe oder ne, oft wird ja nicht mal das Blut gemessen, sagt das überhaupt nichts darüber aus, dass ich nicht belastet bin.
Ja.
Und andersrum ist es ja so, dass es auch das Phänomen gibt, es gibt sogar die Situation, dass ich am Anfang bei den Chelat-Tests gar nicht sehe, ne, und dann sehe ich manchmal erst bei der dritten, vierten, fünften Chelat-Ausleitung sehe ich etwas. Also das ist so ein Punkt einfach, dass man, wenn man da vielleicht mitnimmt, ne, und da gibt es ja viele Therapeuten und Kollegen, Ärzte, Heilpraktiker, die das routinemäßig machen, ne, dann kriegt man wirklich einen ganz guten Eindruck, was vielleicht los ist.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir haben ein positives Ergebnis. Ein positives Ergebnis ist immer
Ja.
positiv. Das heißt immer, es ist was da, weil sonst wäre es nicht da im Test.
Genau.
Sowohl im Blut als auch im Chelat. Das Chelat ist einfach eine Provokation. Also da links steht hier Chelator DMAVAL, also DMPS.
Ja.
Es wird einfach gegeben, intravenös, und dann misst man im Urin später nochmal nach. Und wenn der Test dann negativ ist, dann kann das ein falsch negativer Test sein, weil einfach nichts mobilisiert wurde. Wenn jemand besonders schlecht Entgifter ist, beziehungsweise noch im Bereich auch der Nieren Probleme hat, dann kann es einfach sein, dass da erstmal nichts rauskommt. Das wäre jetzt fatal, dann davon auszugehen, dass nichts da ist, vor allen Dingen, wenn derjenige halt bereits symptomatisch ist. Also das ist immer in der
Genau.
Verantwortung auch des Behandlers, des Therapeuten, da immer den klinischen Zusammenhang zu sehen.
Ja.
Und wenn allerdings erhöhte Werte sind, dann heißt das auch nicht, man kann daraus nicht schließen, wie viel genau jetzt im Körper ist, aber man kann sehen, okay, da ist was. Und wenn wir an dem Baum rütteln, dann fällt es auch runter, dann fallen die Äpfel raus. Und was
Genau.
dann auf dem Boden liegt, da weiß man nicht, wie viele Äpfel sind im Baum. Ja, aber man weiß, da ist auf jeden Fall einiges da, sonst wäre nichts rausgekommen,
Ganz genau.
sozusagen.
Ja, ganz genau. Ja, ganz wichtiger Punkt. Genau. Und kann aber bei der Gelegenheit hier nochmal kurz zeigen. Also hier ist mal so diese Entgiftung, das kommt ja auch alles im Kongress, ne? Diese verschiedenen Phasen. Ich habe hier einen giftigen Stoff, dann kommt die Phase 1 des Körpers, macht eine Entgiftung, dann kommt die Phase 2. Und hier haben wir die Probleme in der Phase 1 oft dadurch, dass wir den Vitaminmangel haben. Das heißt, der ganz banale Vitaminmangel, B-Vitamine, B6 und solche Stoffe, dann habe ich schon eine geschwächte Entgiftung. Selbst wenn ich genetisch eigentlich topfit bin, zum Beispiel. Ja, HPU hast du ja viel thematisiert, auch und so weiter, ganz häufig. Magensäureblocker immer noch gern genommen, ne? Die blockieren mir auch die Aufnahme von Nährstoffen. Dann gibt es immer noch genetische Probleme, kann es geben, so. Und in der Phase 2 ist ganz interessant. Hier haben wir ein Entgiftungselement. Da haben 50% der Bevölkerung eine Schwächung. Das heißt, jeder zweite von uns hat schon mal eine genetische Schwächung an der Stelle. Das ist also fast Normalzustand, kann man ja
Bei der
sagen.
Glutathion S-Trans ist das Glutathion
Genau, bei der
S-Transferase, ne?
Glutathion-S-Transferase M1, ne?
50%.
50%, genau.
Ja.
Auch da jetzt, ne? Die anderen können das ein Stück weit kompensieren, ne? Bei gesundem Lebensstil und so weiter. Ne? Hier sieht man, die T1 haben wir 15%, ne? In beiden Fällen 7 bis 8%. Also das ist schon häufig. Ich habe mal einen Umweltmediziner dazu mal gesagt, wir sind einfach mit unserer Genetik, die wir so mitbekommen haben von Mutter Natur, sind wir gar nicht gemacht für die Industriegesellschaft. Ja? Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem und genau das, was du gesagt hast. Wir haben ja dann Krankheiten, die sehen wir bei Naturvölkern ja gar nicht. Die sind da völlig unbekannt.
Ja,
Und hier haben wir
das
viele
ist.
Autoimmunprozesse, Silent Inflammation, diese ganzen Themen. Ne?
Ja, das sind ja auch noch andere Polymorphismen in der Phase 2 zum Beispiel. Ich habe da gestern erst noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, der die jetzt Gentests macht.
Ja.
Und er wertet die selber aus und sieht jetzt bereits schon in der Anfangsphase, dass 20 bis 30% der Bevölkerung eine Störung in der SOD2 haben,
Ja.
Superoxid-Dismutase 2. Das ist also auch ein Entgiftungsmechanismus in der Phase 2. Und je mehr Entgiftungsstörungen wir in der Phase 2 haben,
Genau.
desto schlimmer wird das, weil wir einfach diese funktionalisierten, hochgiftigen Zwischenprodukte aus der Phase 1 sozusagen jetzt plötzlich nicht mehr entgiften können.
Genau,
Ne?
ganz genau.
Und das ist, wenn man das jetzt mal zusammenrechnet, dann sind das 50% GST, 20 bis 30%
Genau.
davon. Ne? Das ist auch eine enorme Bildung von freien Radikalen und so weiter. Also das ist schon ein enormer Prozentsatz der Bevölkerung, und unter den chronisch Kranken exorbitante Zahlen.
Genau. Und das ist genau das, wenn wir nämlich dann wirklich das genau das, was du sagst, dann gucken wir bei chronisch Kranken, gerade dieses Chronik-Fatigue und diese ganzen schweren Autoimmunerkrankungen, dann sehen wir meistens solche Schwächungen. Und das ist eben ganz spannend, genau das, was du gerade eben gesagt hast. Wenn man sich das hier anguckt, Exposition heißt meine Giftbelastung. Was bekomme ich ab? Die ist gar nicht so schlimm, die ist niedrig. Jetzt habe ich aber eine hohe Phase-1-Aktivität. Also die Mannschaft, die Entgiftungsteams arbeiten gut. Was ja eigentlich klingt eigentlich ja nicht schlecht. Aber jetzt ist die zweite Phase eben geschwächt. Und dann muss man wissen, hier zwischendurch entstehen ja giftige, hochtoxische Elemente. Das macht der Stoffwechsel halt so. Und weil die zweite Müllabfuhr hier sozusagen nicht arbeitet, habe ich am Ende eine hohe Belastung. Starker Effekt heißt hohe Giftbelastung im Körper, starke starkes Krankheitsrisiko. Obwohl eigentlich so viele Grundvoraussetzungen gar nicht so schlecht sind. Genau die Konstellation, die du gerade eben beschrieben hast. Ne? Weil viele nämlich hier eine Problematik haben. Und das summiert sich. Das ist genau das, was du sagst. Es summiert sich und dann kommt eins zum anderen. Genau. Und das hilft vielen auch, das so ein bisschen zu verstehen. Und dann können wir natürlich auch heutzutage darauf gezielter eingehen. Ne?
Ja, wie sinnvoll ist das für dich, solche Gentests zu machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann dir mal hier so ein Beispiel zeigen. So sieht sowas aus. Ne? Das machen die Humangenetiker. Hier geht es jetzt darum, dass zum Beispiel die einfache Folsäure gar nicht verwertet werden kann von vielen. Das ist auch immer eine Frage. Ich darf nicht einfach in den Supermarkt gehen und mir irgendwelche Vitamine kaufen. Das bringt auch nichts. Sondern man muss hochwertige, hochqualitative Produkte nehmen, die von Profis zusammengestellt wurden. So. Also es ist so, die eine Fraktion sagt, Mensch, es ist schon interessant zu wissen, ne, das, was du gerade eben gesagt hast, hier ist die SOD leicht verändert, heterozygot nennt man sowas. Der Folsäurestoffwechsel ist hier deutlich eingeschränkt. Hier ein wichtiges Stressenzym ist deutlich eingeschränkt, homozygot. Das hilft zum einen, sich selbst und seine Problematik zu verstehen. In bestimmten Fällen kann ich darauf auch eingehen, ne, wenn ich weiß, ich habe diese Folsäure-Umwandlungsstörung, dann weiß ich, mir hilft nur eine ganz hochwertige spezielle Folsäure als Nahrungsergänzung. Also das hat schon auch therapeutische Konsequenzen. Andere sagen, das bringt Leute nur in Sorge, weil das ist, dann heißt es, du hast eine genetische Schwäche und das kannst du, ne, du bist sozusagen gehandicapt, so nach dem Motto. Und manche sagen, das macht den Leuten vielleicht eher Angst und deswegen untersuchen sie das gar nicht. Und manche sagen auch, wir haben sowieso alle Veränderungen. Ne, so. Also es ist so ein spannender Punkt, ne? Was ist da sinnvoll? Ich mache es nicht sofort in erster Linie. Ganz interessant vielleicht auch, das sind Kassenleistungen. Ne? Das kann man untersuchen auf Kasse. Aber ich erlebe immer wieder Fälle, wo das sehr hilfreich sein kann, auch um Krankheitsbilder zu verstehen oder noch gezielter zu behandeln. Denn so ein Klassiker ist ja hier diese Glutathion. Entgiftungssysteme, die sind oft geschwächt und dann kann ich darauf gezielt einwirken. Ne, da gibt es ja sogar bis hin zu Brokkoli-Extrakt, was unterstützend wirkt. Ich kann Glutathionversorgung verbessern, auch durch gute Nahrungsergänzung. Ne, muss nicht immer eine Infusion sein, da kann man so im Alltag schon viel machen. Und das ist ja sehr dankbar, wenn ich das weiß. Ne?
Ja, genau. Ja, okay, spannend. Das ist natürlich, man kann natürlich auch Grundannahmen machen. Bevor man jetzt testet, sagt man einfach, okay, ich habe das verstanden. Viele Menschen haben Schwierigkeiten mit der Phase 2, die zu unterstützen, unabhängig davon, wie meine Phase 1 ist, die zu unterstützen mit bestimmten Dingen, die einfach die Phase 2 anregen, durch ein gutes Nahrungsergänzungsmittel zum Beispiel, ist generell sinnvoll. Ja. Ja. Ich habe zum Beispiel als ein Bestandteil von meinem Protokoll, also abgesehen von 360 Cleanse, was die Phase 2 anregt auf breiter Linie, habe ich beispielsweise meinen Detox-Tee, den trinke ich auch selber täglich praktisch, ist einfach ein Zystus-Tee mit MSM.
Ja, so, genau. Ne?
Das ist ein bitterer Tee, MSM regt die Phase 2 an.
Genau,
das kann ich einfach machen. Ja, völlig egal, ob meine Phase 2 gut ist oder nicht, da kann ich mir nicht mit schaden, das regt sich einfach an und wenn ich ein bisschen an der Ausscheidung arbeite, an der Entgiftungsleistung sozusagen ein bisschen schraube, dann tue ich mir dann einfach generell einen Gefallen. So.
Ja, genau. Das heißt, du tust jetzt MSM-Pulver in den Tee rein, ne? Wahrscheinlich, oder?
Genau, schmeckt scheiße.
Ja, genau.
Ich habe mich dran gewöhnt, aber es ist so, man so nachmittags trinke ich das, wenn irgendwann der Magen leer ist, sage ich mal, auf relativ leeren Magen trinke ich das wirklich so als, es war halt mein Detox-Tee. Also ich mische es mittlerweile, also Zystus und Ackerschachtelhalm wegen Silizium, Kieselsäure, noch Stichwort Aluminium. Genau, ist ein kleiner Baustein so aus dem Protokoll.
Ja, genau. Ne?
Aber das sind so kleine Dinge, die da kann man sich dran gewöhnen, da macht man das einfach. Ja. Und genauso wie ich den Tag, das sind alles Bestandteile aus meinem Entgiftungsprotokoll, jetzt wirst du in der Entgiftung, den Tag mit Zeolit beispielsweise anfange.
Ja.
Ja, beziehungsweise erst kommt Öl ziehen. Das mache ich jetzt seit kurzem, weil ich nochmal eine Zahn-OP hatte, hat man mir das nahegelegt. Ja. Also ich fange jetzt den Tag mit Öl ziehen an, entgiftet auch den ganzen Mundbereich. Dann kommt Zeolit, dann kommt halt irgendwann der Tee und so weiter und meine ganzen Nahrungsergänzungsmittel. Natürlich morgendliche Aktivierung, Sportprogramm, Sauna und so weiter und so fort. Ne?
Ja.
Aber das sind alles Bestandteile, wo ich meine Gesundheit mit stütze.
Genau.
Und auch meine Entgiftungsdaten mit Stütze, denn ich habe noch nicht den ganzen Test gemacht. Ich weiß, dass ich eine HPU habe, also Phase 1-Störung. Ich bin mir sehr sicher, dass in der Phase 2 einiges schief läuft, aber da warte ich noch auf die Ergebnisse.
Ja, spannend. Aber genau das ist es. So kleine Rituale, an die man sich gewöhnt, und genauso ähnlich mache ich es auch, ne? Genau, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja, sehr gut.
Ja, und du unterscheidest auch nochmal, dass es wird immer von zwei Phasen gesprochen. Wir haben jetzt hier im Kongress bis zu drei oder auch vier Phasen sogar schon
Ja,
angesprochen.
genau. Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, die drei Phasen, das ist schon mal ganz gut, ne? Dass man sagt, die Ausscheidungsphase ist ja auch wichtig. Da geht es dann ja um die Bindemittel, wenn man so will, ne? Zeolit, Chlorella, Huminsäure, Trinkmoor, irgendwie solche Sachen, ne? Was ja auch wichtig ist. Es gibt so ein Konzept, was ich sehr gut finde, ist eben, dass man so ein bisschen von hinten anfängt. Also wir arbeiten oft so, dass wir erstmal den Darm in Ordnung bringen und die Ausscheidung verstärken. Wenn das läuft, dann gehe ich an die Phase 2 ran, unterstütze die. Und wenn die läuft, dann gehe ich an die Phase 1 ran. Denn das ist besonders für die Patienten, die sehr belastet sind und auch sehr sensibel reagieren, dann ist es ja, haben wir manchmal die Situation, zum Beispiel jemand nimmt B6, weil er einen Mangel hat oder weil er gehört hat, das ist gut, dann aktiviert er seine Phase 1, die anderen beiden Systeme laufen aber noch nicht, und dann macht er die Giftung und dann sagen die, ja, ich habe eine Unverträglichkeit auf Vitamin B6, weil es ihnen total schlecht geht. Und das kann man vermeiden, wenn man so ein bisschen von hinten anfängt, dass man sagt, erst Phase 3, dann Phase 2, dann Phase 1, so von hinten aufräumen. Das funktioniert aus meiner Erfahrung auch sehr gut. Ne?
Verstehe.
Ja. Aber das ist natürlich jeder anders. Es gibt auch Menschen, die können von Anfang an gleich alles und so, das ja, genau. Aber gerade die hoch belastet sind, die wissen das ja auch von sich oft schon, ne? Dass sie dann teilweise, also dann heißt es manchmal, selbst bei Vitamin D gibt es ja manche, die sagen, jetzt habe ich Vitamin D genommen und habe eine Erstverschlimmerung und irgendwas stimmt da nicht. Ne? Weil dann wieder irgendwelche Prozesse angetriggert werden, aktiviert werden, die dann zu Folgereaktionen vielleicht führen, die am Anfang erstmal. Das ist ja ein hochkomplexes System, muss man immer berücksichtigen.
Ja, das ist ja schon häufiger auch gefallen, erstmal auch den Darm erstmal zu stabilisieren. Die Gatte hat es eben schon angesprochen, da ranzugehen. Teil von meinem Protokoll ist auch die Darmberuhigung, dass man erstmal die wichtigsten Dinge rausnimmt, oder? Getreide, Milch. Leguminosen, Milchprodukte, Zucker. Ja. So, ne? Dann ist man schon mal. Wenn man das mal einen Monat lang macht, dann kann man schon mal so einiges auch an Entzündungen runterfahren. Entzündungen sind natürlich ein großes Thema. Viele Menschen haben auch Nahrungsmittel Typ 3 Allergien, also sogenannte Nahrungsmittelintoleranzen und wissen es nicht.
Genau.
Das ging mir selber jahrelang so und bin dadurch oft nicht weitergekommen, weil ich nicht wusste, woran es liegt. Und war für mich auf jeden Fall auch ein Gamechanger. Ja. Vielleicht müssen wir das Thema, weil wir ja noch in so einem Überblick sind, müssen ganz kurz 2 Minuten über Zähne sprechen, glaube ich, weil das darf man nicht vergessen.
Ja, auf jeden Fall. Ich mache mal wieder zurück, glaube ich. Ne?
So. Das ist mir persönlich wichtig, darauf hinzuweisen, dass man, dass das einer der ersten Schritte ist, wirklich zu schauen, habe ich alles Amalgam raus und möglichst auch Nikos raus.
Ja.
Klar, dazu haben wir einzelne Interviews nochmal, ganz wichtiges Thema, aber das ist jetzt das möchte ich einfach nicht vergessen, im Überblick zu sagen, bevor das nicht raus ist, braucht man sich nicht einzubilden, quasi Gifte zu mobilisieren und zu versuchen, mit einem umfangreichen Protokoll da ranzugehen, sonst schießt man sich eigentlich ins eigene Knie.
Ja, total wichtig. Also ich habe auch in den ersten Jahren meiner Tätigkeit gar nicht mich um die Zähne gekümmert, danach auch nicht gefragt im Erstgespräch, weil ich gedacht habe, das ist ja Aufgabe der Zahnärzte, aber ist genau das, was du sagst, wenn wir ganzheitliche Medizin machen, dann sind die Zähne ein Riesenfaktor. Und da ist ja auch die, sag ich mal, die ganzheitliche Umweltzahnmedizin hat da ja völlig andere Ansichten. Ne? Wurzelgefüllte Zähne sind ja für viele eben großer Faktor und wichtiges Störherd. Nikos hast du angesprochen, ich mache immer diesen Rantes-Blutwert. Das ist ja so ein ganz guter Marker. Mhm. Den kann man gut mal mitmessen, dann hat man schon mal eine Orientierung. Und dann haben wir mittlerweile hier, ich sag mal jetzt aus unserem Netzwerk hier in Hamburg, wir haben hier Kieferchirurgen, die machen den halben Tag nur noch Nikos, ne, weil das so viel ist und so ein Problem ist. Und wir haben hier sogar eine Radiologin, eine Chefärztin, die darauf spezialisiert ist, die macht spezielle Kiefer-CT-Aufnahmen, wo die ganz genau die Nikos sich angucken, nachweisen können. Ich sage das auch deswegen, weil ich natürlich manchmal das Feedback bekomme von Patienten, dass sie sagen, mein Zahnarzt sagt, Niko gibt es nicht. Ne, so. oder ne, so, das ist halt immer noch das Problem so ein bisschen.
Ja, von da daher muss man den Zahnarzt wechseln, sorry, da bin ich, da habe ich keine Gnade. Also es ist so einfach, man macht es auf und dann läuft dann die Soße entgegen, ja. Man kann es ins Labor schicken und dann sieht man hochtoxische Substanzen, das kann man ja nicht wegdiskutieren, ja, das ist nicht diskutierbar, die gibt es und wer der Zahnarzt das behaupten hat, ist schlicht und weg, keine Ahnung.
Ja, genau, das ist genau. Das medizinische Wissen hat eine kurze Halbwertszeit und das ist nicht immer einfach, da hinterher zu kommen vielleicht. Genau, nee, aber Zähne sind auf jeden Fall ein Riesenfaktor und es ist tatsächlich so, ne, das ist, also es geht, so ein bisschen ist das Spiel ja auch, möglichst viele Schadquellen und Belastungen zu reduzieren, was wir am Anfang gesagt haben, Schritt für Schritt, um möglichst viele gute Dinge dazu zu nehmen in sein Leben, ne, das ist ja so ein bisschen das Spiel. Und dann geht die Wippe irgendwann wieder in Richtung Gesundheit, ne? Und genau das ist wichtig. Und da sind die Zähne natürlich ein Riesenfaktor, ja.
Ja, aber ich hatte gerade eine Idee, ich frage dich das jetzt ja einfach live sozusagen. Könntest du vielleicht so ein paar Werte zusammenstellen, wo wir haben gesagt haben, okay, man kann auf Einzelleistungen, Selbstzahlungen sozusagen beim Arzt sagen, wäre ja schön, so ein paar Werte zusammenzustellen. Könntest du uns eine kleine Liste machen, die nicht allzu teuer ist?
Ja, so ein paar Basics so.
So ein paar Basics, wo man schon mal so einen Stand von sich bekommen kann. Du hast zum Beispiel den Gelandeswert gerade erwähnt und solche Sachen. Und darf dann auch vielleicht gucken, dass man, es gibt ja Werte, die sind unglaublich teuer, welche sind unglaublich billig. Also ein Wert kann 2 Euro kosten, kann aber auch 60 Euro kosten.
Genau.
Da was aussuchen, dass man ein gutes Gesamtbild kommt. Also wie gesagt, ich rede von 6 bis 8 oder 10 Werten oder sowas.
Ja.
Wo man vielleicht unter 100 Euro oder sowas wegkommt.
Ja.
Super. Dann werden wir es nämlich gleich hier unter dem Video einfach verlinken.
Ja. Super. Wir haben in unserem Online-Kurs jetzt eh demnächst das Thema Laborwerte demnächst. Das passt ganz gut. Dann mache ich eh so eine Checkliste fertig.
Ja, prima. Okay, super. Ja, vielen Dank. Hatte ich gerade den Gedanken. Das ist, glaube ich, das wird viele Menschen freuen. Ja, wir haben jetzt schon einiges angesprochen. Wenn man sich so in der Landschaft umschaut, selbst in diesem Kongress, in meinem vorherigen Kongress, überhaupt in jeder Richtung, im gesamten Gesundheitsbereich, im Ernährungsbereich, warum gibt es so viele Widersprüche? Warum widersprechen sich so viele Experten, haben unterschiedliche Meinungen? Ehrlich gesagt, in diesem Kongress ist das gar nicht so sehr so.
Ja, genau.
Es gibt schon sehr große Basis. Ne? Aber im Ernährungsbereich, da ist es dann schon, der eine sagt, auf keinen Fall Fleisch essen, der andere sagt, auf jeden Fall. Genau. Ne? Da gibt es schon wieder viele Widersprüche, aber auch trotzdem in vielen Details. Warum ist das so und wie kann man sich da orientieren?
Ja. Das ist eine wirklich gute, spannende Frage. Ich nehme es so wahr. Das eine ist, wenn wir mal die Ernährungswissenschaft und die Ernährungsmedizin nehmen, dann haben wir einfach das Problem, dass es ganz schwierig ist, echte, harte Beweise zu liefern. Also klassisch ist es ja so, wenn man jetzt so an die Medizin denkt, an die Pharmakologie und so weiter, da würde man doppelblind randomisierte, kontrollierte Studien machen. Das heißt, ne, die eine Gruppe von Menschen bekommt einen Wirkstoff, die andere Gruppe bekommt keinen. Keiner weiß, bekomme ich ein echtes Medikament oder ein Placebo. Selbst der Therapeut weiß es nicht. Und dann kann ich am Ende gucken, bringt das was oder bringt das nichts. Dann habe ich einen sauberen Versuch und dann kann ich auch sagen, das ist jetzt schon im Sinne, ja, das nah an einem wirklichen Beweis, ne, dass das funktioniert. In der Ernährung ist das eben gar nicht möglich. Ich kann Brokkoli nicht verblinden und vor allen Dingen haben wir das Problem, ich kann gar keine richtigen Langzeitstudien machen. Das, was wir in der Ernährungswissenschaft ja haben, sind in der Regel Beobachtungsstudien, das sind Korrelationen. Ne? Also man kann sagen, wir sehen, wenn Menschen irgendwie viel das und das essen, dann haben sie auch, wir haben gleichzeitig dann auch weniger davon oder mehr davon oder so. Und dann kann ich sagen, wir haben eine Korrelation und das ist aber überhaupt kein Beweis. Und das ist, glaube ich, so ein Grundproblem, was wir haben in der Ernährungswissenschaft, in der Ernährungsmedizin. Deswegen fange ich auch in meinen Seminaren oft so an, dass es gibt eigentlich gar keinen Grund für diesen Dogmatismus und diese Grabenkämpfe. Also wenn wir jetzt nehmen, sagen wir jetzt Extrembeispiel, die Carnivoren und die Veganer, das, ne, um mal so zwei Extreme zu nennen, dann findest du in jedem Bereich Menschen, denen es damit super geht, die total leistungsfähig sind, wahrscheinlich auch ein paar Leistungssportler, bei denen das alles funktioniert. Und ich sehe natürlich dann die, bei denen das überhaupt nicht funktioniert, ne, wo das alles nach hinten losgeht. Also wir haben einmal das Problem der Beweisbarkeit, dann haben wir das Problem, jeder Jack ist anders und jeder Mensch hat einen anderen Stoffwechsel und jeder, ne, hat eine andere Genetik und Epigenetik und so weiter. So. Und dann kommt sicherlich noch dazu, dass wir natürlich gerade auch in der Medizin, ja, also das, es dauert einfach sehr lange, bis sich neues Wissen auch durchsetzt. Wir haben ja ganz, es gibt ja ganz viele Bereiche in der Medizin, so ich sag mal, die Erfinder damals oder die Begründer, die dieses Magenbakterium entdeckt haben, Helicobacter pylori, die wurden ja am Anfang ausgelacht, verspottet, ausgeschlossen quasi aus der Medizinergemeinde, weil sie gesagt haben, da gibt es Bakterien im Magen. Und alle haben gesagt, das kann gar nicht sein, da ist Salzsäure, da überlebt nichts. Das ist nur mal ein Beispiel. Ne? Oder ich habe es jetzt in meiner Phase selbst erlebt, wir kümmern uns in der Naturheilkunde ja seit Jahrzehnten um den Darm und die Darmflora. Da wurde man ausgelacht von einem Schulmediziner, ne? Jahrzehntelang. Weil die gesagt haben, was ist das für ein Quatsch mit der Darmflora? Jetzt seit ein paar Jahren ist das eines der Riesenforschungsgebiete und ein anerkanntes Thema, Mikrobiomforschung und so weiter. Ne? Also das sind so mehrere Aspekte, die da zusammenspielen. Und dann ist Medizin, muss man einfach sagen, Medizin ist nicht Physik und nicht Chemie. Das ist viel Erfahrungswissen auch, viel Erfahrungsheilkunde. Und deswegen kann es sein, dass man zu dem einen Therapeuten geht und der sagt, nur Zeolit, ne, weil Chlorella ist giftig. Und der andere wird sagen, nein, Zeolit kann Aluminium freisetzen, deswegen nur Chlorella. So. Und dann steht der Patient da und sagt, was soll ich jetzt machen? Ne? Ja. So, und deswegen ist, glaube ich, wichtig, also ich denke immer, je mehr man weiß, je mehr Erfahrung man hat, desto zurückhaltender und demütiger wird man auch. Und dass man einfach sagen muss, wir haben verschiedene Konzepte, verschiedene Ideen, ne, je nach Situation, je nach Genetik. So, manche gucken dann, ob sie kinesiologisch Dinge austesten. Manche sagen, ich verlasse mich auf die genetische Untersuchung oder. Ne? Aber ich glaube, man kommt nicht drum herum, Dinge auszuprobieren, in den Körper hineinzuspüren, zu testen. Ne? Und dann auch nicht als negativ das zu bewerten, sehen wir ja auch oft, dass Leute sagen, das ist alles doof, sondern ich habe eine Erfahrung gemacht, das war es vielleicht noch nicht. Oder zum jetzigen Zeitpunkt war das nicht das Richtige für mich. Ne? So. Ja. Und also auch im Sinne wieder von, das ist, glaube ich, wichtig, dass man da Mut hat und Try and Error. Ne?
Ja. Und ja, es gibt dann diese Objektivität nicht oder man muss auch dann bei irgendwas bleiben. Ich habe 2019 ja. Habe ich eine Tour gemacht durch ganz Deutschland, habe jeden Tag einen anderen Experten besucht, habe Labor gemacht, habe die Laborergebnisse mit jedem Einzelnen besprochen. Was glaubst du, was ich da an unterschiedlichen Sachen gehört habe? Das war der Wahnsinn. Ja? Ja, der kam dann zum Nächsten, der hat dann gesagt, okay, zeig mir alle deine Supplements, die hatte ich gerade bekommen. Ja, ja. Dann sagte, okay, alles weg, das kannst du noch nehmen, also der Rest ist Schrott. Ja, ja. So ging das die ganze Zeit. Ja. Am Ende muss man das irgendwo, glaube ich, mit dem Herzen entscheiden. Da hat man eine Beziehung. Genau. Beispielsweise ist der Therapeut in der Liebe.
Ja.
Ja. Oder will er mir irgendwas verkaufen? Oder ist er dogmatisch? Hat der sein, und sagt, gibt es auch diesen Spruch, wenn das einzige Werkzeug ein Hammer ist, dann ist die ganze Zeit nur noch aus Nägeln. Genau. Also wenn jemand, weiß nicht, ich sage jetzt mal, wenn jetzt niemand damit verunglimpfen, Rohkostarzt ist und dann geht man zu dem und sagt, oh, du musst natürlich Rohkost machen. Ja, klar. Dann ist das vielleicht für den einen oder anderen eine tolle Sache, aber ist das für mich die richtige Sache, weiß ich nicht.
Genau.
Da muss ich schauen, gehe ich damit in Resonanz und spricht mich das wirklich an oder ist es mein Verstand, den ich habe, weil ich jetzt irgendwas gelernt habe. Also das ist eine schwierige Sache, aber ich glaube, wir haben eigentlich das Instrumentarium, daran zu gehen und letzten Endes dann probiert man was, muss sich aber dann auch darauf einlassen und nicht so nach dem Motto, viele Köche verderben den Brei und hier und da und ein bisschen von dem, sondern dann auch dann mit einem Therapeuten oder mit einem Kursus oder was auch immer, mit einer Sache, die man angeht, das einfach mal dann mal ein halbes Jahr durchziehen. Ja. Und gut, wenn es einem schlecht damit geht, dann muss man es abbrechen oder schauen, woran kann es liegen. Ja. Wenn man nach mehreren Monaten keinerlei Erfolge hat, dann darf man da auch natürlich in Zweifel gehen. Aber man muss einfach bestimmte Dinge einfach länger umsetzen, dranbleiben. Genau. Der ganzen Sache, dem Therapeuten, der Modalität, was auch immer man macht, der Strategie natürlich eine Chance geben.
Genau, genau. Und immer als, das sind alles Angebote und Möglichkeiten, ne? Und genau das, was du sagst, am Ende muss ich entscheiden. Und wirklich viele Dinge gibt es nur, viele Dinge kann man nur unterwegs, ne? Durch Ausprobieren herausfinden, ob es zu mir passt, ob das funktioniert. Und genau, es gibt noch einen anderen schönen Satz, wenn sich zwei Ärzte treffen und beide sind einer Meinung, dann ist einer kein Arzt. Das ist auch ein bisschen witzig, aber nicht für den Patienten, weil man dann nämlich genau das Dilemma hat, was du erlebt hast, dass man dann wirklich so konträre Meinung findet. Hm.
Ja, also aber es ist wirklich wahr. Also ich habe ein extrem großes Netzwerk und ich diskutiere halt auch viel. Ich versuche das ja hier auch alles vorzuleben und deswegen mache ich auch viele Tests und probiere alles Mögliche aus, spreche darüber und ich kriege so viele unterschiedliche Meinungen ne? Und auch wo ich denke, ah, jetzt der XY hat mir das gesagt und dann rede ich mit dem nächsten darüber und sage, kein Fall, deshalb und ne, das darfst du auf keinen Fall machen. So, ja, ist schon spannend. Aber bei sich selber bleiben, aufs eigene Körpergefühl hören, auf die eigene Intuition hören, das eigene Feingespür und sich auch nicht so vielleicht so sehr von der Angst leiten lassen, sondern einfach. Ja, also ist das so der Weg, würdest du sagen, auch vielleicht um so ein bisschen die Verwirrung zu reduzieren?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also Fokus auf das halbvolle Glas, ne? Auf das viele Wissen, die schönen Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Ne? Wir haben natürlich heutzutage ganz neue Herausforderungen, Stichwort die Umweltbelastung. So ist nicht ideal, aber auf der anderen Seite haben wir ganz tolle neue Möglichkeiten, ne? Therapeutisch immer mehr Optionen auch. Jeder kann für sich selber viel tun. Wir haben genug Wissen, wir haben, ne, solche Informationsmöglichkeiten wie so ein Kongress und die Bücher und die Kurse und was es alles gibt. Also wichtig ist immer nicht Kopf in Sand stecken, nicht verzweifeln. Ne? Also ja, sagen wir so, das ist eine lebenslange Aufgabe. Ne? So, und das ist halt so, wenn ich Kinder haben will, dann habe ich eben auch ein bisschen Stress mit Kindern. Wenn ich einen Job habe, dann habe ich gute Tage und schlechte Tage. So, ne? Und so ist das Leben halt. Und von daher denke ich, wenn man sich das ein bisschen bewusst macht, ein bisschen, ne, wieder ein bisschen mehr zu so einem artgerechten Leben zurückkehrt, ne, ein bisschen mehr Selbstfürsorge, ein bisschen Gesundheitskompetenz, sagen wir dazu, trainiert. Ne? Wissen wir aus Untersuchungen, dass das nicht so sehr verbreitet ist bisher. Eigentlich sind das ja Dinge, die gehören in die Schule, in die Grundausbildung. Ne? Selbstfürsorge, Körperpflege, solche Dinge. Und da gehört eine sinnvolle medizinische Entgiftung auch dazu, so wie wir gesagt haben. Nicht nur den Körper reinigen, sondern auch von innen heraus. Ne? Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Und da kommen wir nicht dran vorbei, ist halt so. Ne?
Ja, genau. Ja, ganz wichtiges Stichwort Gesundheitskompetenz. Entgiftung ist eine vielschichtige Sache, eine ganzheitliche Angelegenheit. Das sind nicht nur Mittel, die man nimmt. Wir fangen an vom gesunden Lebensstil. Wir müssen Gifte vermeiden. Da haben wir alle Punkte angesprochen. Wasser. Wir brauchen Bewegung, damit die Lymphe in Gang kriegen. Wir müssen weniger von dem toxischen Licht haben, mehr von dem guten Licht. Wir müssen unseren Schlaf anschauen, Stress reduzieren. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Die sind letzten Endes 80-20. Und dann kann man mit einem guten Protokoll rangehen. Vorher muss man sich um die Zähne und um den Darm kümmern und dann kann man rangehen, Nährstoffe aufzufüllen und dann kann man daran gehen, Gifte auszuleiten mit einem cleveren Protokoll, was die einzelnen Phasen wirklich berücksichtigt und ja, dann immer mehr von der Kompetenz aufbauen und einfach die eigene Resilienz, die eigene Kraft sozusagen einfach in die Höhe schrauben und dann ja, steht man gut im Leben und kann auch vieles bewegen.
Sehr gut.
Super, Nils. Wo kann man dich denn finden?
Also ich bin hier in Hamburg niedergelassen, und meine Homepage ist www.ernährungsmediziner.de. Das ist die Praxis. Und parallel habe ich ein Online-Seminar, wo wir so Ernährungsmedizin, Gesundheitsmedizin das ganze Jahr über anbieten als Online-Kurs. Das findet man unter www.lieberleichter.de. Gibt auch kostenlose Vorträge und Webinare und so weiter. Ja, das wären so die beiden Hauptmöglichkeiten.
Okay, werde ich alles verlinken. Freue mich auf deine Werte. Die kommen dann auch gleich da downloadbar oder gleich in Textform da unten hin. In dem. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Finde ich, war ein sehr tolles Interview und sehr, sehr schöner Rundumblick.
Na, danke. Hat mir auch Spaß gemacht. Super, Onkas. Danke für deine Arbeit. Großartig, ne?
Danke dir auch. Danke für deine Zeit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
Danke gleichfalls. Tschüss.
Ciao.